Ihr Lieben, es war das Laubhüttenfest, zu dem Jesus nach Jerusalem gepilgert war. Das Laubhüttenfest ist ein Erntefest in Israel, das im Sommer gefeiert wird, eine Woche lang. Und man feiert es bis heute so, dass man für eine Woche aus den eigenen Wohnungen und Häusern auszieht und den Tag und auch die Nächte draußen in einer gebauten, ganz provisorischen Hütte verbringt. Ein paar Palmwedel auf einem Gerüst und das ist alles. Im eigenen Garten oder auf der Dachterrasse. Das ganze Volk geht sozusagen auf Camping. Warum? Es ist ein freiwilliger Verzicht auf die Sesshaftigkeit, in Erinnerung an die Zeit der Wanderschaft in der Wüste. Juden erinnern sich damit daran, dass es eine grundlegende Wahrheit über das Leben gibt. Alles, was ich habe, ist ein Geschenk. Ich habe keinen Anspruch darauf. Sukkot ist das Fest des Verzichtens. Als der Tempel noch stand, gehörte zu diesem Fest in Jerusalem natürlich jede Menge Gottesdienste im Tempel und an jedem Tag wurde ein besonderer Ritus vollzogen. Ein Priester ging mit einem Krug an den tiefsten Punkt von Jerusalem. Der tiefste Punkt von Jerusalem, wer schon mal da war, weiß das, ist im Kidrontal, da wo die Siloa-Quelle in einem Teich gesammelt wird. Ganz unten. Und dort, damals in der Zeit Jesu, war das ein prächtig ausgebauter Teich, schöpfte der Priester in diesen Krug Wasser. Und dann zog man unter Gebeten und Gesang hinauf zum Tempel. Ein ziemlicher Weg, ziemlicher Höhenunterschied. Und oben angekommen, ging man in den Tempel und der Priester goss das Wasser auf die Türschwelle des Tempels. Und dann floss das Wasser wieder runter. Natürlich nicht sehr weit, das war ja nur ein Krug voll. Aber alle brachen in Jubel aus. Lebendiges Wasser, aus der Quelle geschöpft, fließt vom Tempel ins Tal. Dieser Ritus erinnert an zwei Schriftstellen, zwei Verheißungen in den Propheten. Die kannte man damals. Wir kennen die heute nicht so präzise, deswegen erinnere ich daran. Im Buch Sacharja, im letzten Kapitel, ich glaube, es ist das 14., wird versprochen, dass immer dann, wenn Israel das Laubhüttenfest feiert, ein Regen kommen wird. Und zwar nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für die heidnischen Völker rundum. Wenn sie denn am Laubhüttenfest mitfeiern, sie sind eingeladen mitzufeiern, das ist sozusagen schon damals ein Fest der Ökumene, der Weite. Und der Regen steht in Israel immer für den Segen Gottes. Und wenn das Laubhüttenfest im Sommer gefeiert wird, ist eigentlich Zeit des Regens lange vorbei. Also es ist eine Verheißung, ein Versprechen. Und dann gibt es noch eine zweite Prophetenstelle, an die dieser Ritus auch erinnert, vielleicht sogar noch konkreter. Und das ist im Propheten Ezechiel. Da wird von einer Vision berichtet, die der Prophet hatte. In dieser Vision stand er im Tempel und sieht auf einmal, wie aus der Türschwelle zum Tempel Wasser hervorbricht. Eine Quelle. Zuerst nur ganz wenig, das sickert so ein bisschen, aber es versickert nicht, sondern je weiter es talwärts fließt, desto mehr wird es. Und ein Engel nimmt den Propheten gewissermaßen an die Hand und sie gehen diesen Fluss entlang und ab und zu soll der Prophet dann eine Messlatte nehmen und messen, wie tief das Wasser nun inzwischen ist. Und erst ist es nur so ein bisschen. Und je weiter, sie gehen dann raus aus dem Tempel, runter ins Kidrontal. Und dieser Fluss fließt. Und je weiter er fließt, desto größer wird er. Und rechts und links wachsen Bäume auf. Und diese Bäume tragen Früchte. Und der Engel sagt, diese Früchte werden das ganze Jahr über zu ernten sein, nicht nur zu einer Zeit. Und selbst die Blätter dieser Bäume, aus denen kann man noch einen Tee kochen und der ist heilsam, eine Arznei. Und das Großartigste ist, sie gehen dann weiter und wenn man das Kidrontal immer weiter durch die Wüste geht, endet man am Toten Meer. Und der Prophet sieht, wie das Wasser aus dem Tempel ins Tote Meer fließt und dann geschieht ein Wunder. Das Tote Meer ist ja tot, weil es sehr stark versalzen ist, weil dort immer Wasser verdunstet und das Salz, das darin gelöst ist, bleibt übrig. Und wenn jetzt dieser Strom aus dem Tempel zum Toten Meer kommt, macht dieses Wasser, das salzige Wasser des Toten Meeres, wieder süß. So süß, dass auf einmal darin Fische leben. Ein Wunder. Unglaublich. Ein Bild dafür, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Aus dem Toten entsteht neues Leben. Das ist das Thema dieser Vision. Gott schenkt neues Leben aus dem Tod. Jesus war beim Laubhüttenfest. Und am siebten Tag, dem höchsten Tag des Festes, wo die meisten Pilger da sind, wird wieder dieser Ritus vollzogen. Und ich stelle mir vor, dass Jesus mitgeht. Und nachdem der Priester das Wasser ausgeschüttet hat, tritt er vor, wendet sich an die Menge und sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, der wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Wie ein Strom wird lebenschaffendes Wasser von ihm ausgehen. Was für ein Versprechen. Das ist der typische Sound von Jesus. Erinnern wir uns an seine erste Predigt in Nazareth? Da nimmt er das Buch des Propheten Jesaja, liest daraus vor, legt die Schriftrolle wieder zurück und sagt dann, heute ist dieses Schriftwort erfüllt in seiner Person. Und hier beim Laubhüttenfest macht er genau das Gleiche. Da ist das Prophetenwort, an das dieser Ritus erinnert. Und Jesus sagt, heute ist es soweit. So ist Jesus aufgetreten, mit ganzer Vollmacht. Heute ist der Tag, wo die Todesmacht vom Leben überwunden wird. Der Glaube an mich, sagt Jesus, ist der Schlüssel zum Leben. Was haben wir davon, wenn wir an Jesus glauben? Mit dieser Frage haben wir am Dienstag die Konfirmanden in einer Zoom-Konferenz eingeladen, innerlich sich auf ihre Konfirmation vorzubereiten. Was haben wir eigentlich davon, wenn wir zu den Glaubenden gehören und nicht zu den anderen? Es ist gar nicht so leicht, darauf eine Antwort zu geben. Die Konfirmanden waren zunächst mal sehr stumm. Und weil wir das geahnt haben, waren wir vorbereitet und haben gedacht, fragen wir doch mal andere. Und wir haben Jürgen Klopp gefragt, den ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund, jetzt Fußballtrainer in Liverpool, sehr erfolgreich. Und man höre und staune, Jürgen Klopp ist ein überzeugter evangelischer Christ. Wir haben einen Film gesehen mit einem Interview von ihm. Jesus, wurde er gefragt. Und seine Antwort, was Jesus getan hat, das war das Wichtigste im gesamten Weltgeschehen überhaupt. Das Tun von Jesus war das Wichtigste im ganzen Weltgeschehen. Von allem Anfang bis heute. Starker Satz. Und dann sagt er hinterher noch einen zweiten Satz. Man muss nicht auf Platz 1 der Liste der besten Christen stehen, weil Jesus genug für mich getan hat. Und das sagt einer, der durchaus gewohnt ist zu siegen und den Platz 1 anzustreben. Er sagt, man muss nicht Platz 1 sein. Das entlastet. Da klingt ein Glaube an, der mich befreien kann. Ich muss keine tolle Leistung vorweisen. Der Glaube an Jesus hilft in einer von Leistung bestimmten Welt. Vielleicht kann man sogar so weit gehen und sagen, die Fixierung auf Leistung, die wir alle in unserem Verhalten zutiefst verinnerlicht haben, ist Ausdruck des Todesschattens, unter dem wir leben. Wir arbeiten aus Angst vor dem Tod. Wir arbeiten, um uns irgendwie das Leben zu erhalten. Und manchmal arbeiten wir uns sogar zu Tode. Glauben befreit von der Angst. Glauben ermutigt zu einer Gelassenheit, ja, zu einer Sorglosigkeit. Erinnern wir uns, was Jesus gesagt hat zum Thema Sorgen. Sorgt euch doch nicht um eure Zukunft. Schaut doch mal die Vögel an. Die zahlen in keine Rentenversicherung ein. Die sammeln nichts in Scheunen. Die loben Gott jeden Tag. Und er versorgt sie. Nehmt euch die mal zum Vorbild, sagt Jesus. Das ist echt schwer. Und dann hat Jürgen Klopp noch gesagt, was er von Kirche hält. Er sagt, ja, Kirche in der Vergangenheit, das war nicht alles toll, aber wir leben in der Gegenwart, wir leben heute. Und da stellt er fest, die Kirche, die Menschen in der Kirche tun sehr viel Gutes. Der Glaube setzt Menschen in Bewegung, Gutes zu tun. Nicht nur an sich selbst zu denken, sondern selbstlos für andere da zu sein. Großartig, was Menschen aus Glauben heraus tun für andere. Und dann sagte er noch etwas, und da merkte man dann doch, hier spricht der Fußballer. Er sagte nämlich, egal wo du hinkommst, Kirchen sind im Grunde sowas wie Vereinsheime. Wenn du da reingehst, triffst du die richtigen Leute. Egal, wo du auf der Welt bist. Fand ich klasse. Das ist so ein Satz, den merkt man sich. Kirche ist wie ein Vereinsheim, da trifft man die richtigen Leute. Glauben schenkt dir eine Gemeinschaft, die dir gut tut. Das gelingt nicht immer gleichermaßen, das wissen wir, ja. Aber im Prinzip ist das so. Geh in eine Kirche, egal wo du bist auf der Welt, und du findest die richtigen Leute. Wir haben dann mit den Konfis noch ein zusammen, so virtuell, ein bisschen in der Bibel geblättert und sind auf den Satz gestoßen, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Hier im Evangelium hat Jesus gesagt, wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ganz oft hat Jesus Menschen zugesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und das waren Situationen, wo Menschen zu Jesus gekommen waren, weil sie seine Hilfe erbeten haben. Weil sie selber krank waren oder für einen anderen um Hilfe gebeten haben. Und dann hat Jesus sie geheilt. Und dann hat er nicht gesagt, und jetzt erzählt allen Leuten, der Jesus ist ein ganz toller Hecht. Der kann sogar Kranke gesund machen, sogar Tote wieder ins Leben rufen. Nein, das hat Jesus nicht gesagt, sondern er sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Echt? Er sagt nicht, wenn dich jemand fragt, dann sag, das war Jesus. Jesus ging es nicht um sich selbst, sondern darum, dass Menschen glauben können, Gott vertrauen können. Glauben heißt, aus dem Schatten des Todes heraustreten ins Licht. Frei werden vom Diktat der Leistung und von den Grenzen, die unsere Fähigkeiten uns setzen. Auch frei zu werden von einer Leistung, die am Ende mit dem Leben bezahlt wird. Und Glauben führt in eine Gemeinschaft, die uns gut tut. Und in den allen wirkt Jesus. Die Heilungen waren ja von Jesus angestoßen, nicht von den Menschen und ihrem Glauben. Es ist so ein ganz feiner Unterschied und man kann das gar nicht immer genau auseinanderhalten. Wir machen Kirche nicht selber. Einmal sagt Jesus, er kam in eine Gegend und konnte dort nicht viele Heilungen vollziehen, weil er da wenig Glauben fand. Also natürlich heilt Jesus und natürlich tut Jesus, aber er tut es durch Menschen, die ihm vertrauen, die glauben. Und wo niemand ist, der glaubt, da tut Jesus auch nicht viel. Es ist und bleibt ein Geheimnis. Wir können Glauben nicht machen und doch geschieht ohne Glauben nicht viel im Reich Gottes. Johannes, der Evangelist, hat dann nach diesem Jesuswort sozusagen eine Erklärung angefügt und hat gesagt, das mit dem lebendigen Wasser verweist auf den Geist Gottes, also auf die Kraft, die von Gott ausgeht. Und ich denke, wir stehen heute hier im Dom so ein bisschen wie die Festpilger damals auf dem Tempelplatz. Auf der einen Seite der Priester, der den Ritus mit dem Wasser vollzogen hat und der damit an das Verheißene, an die Versprechen Gottes erinnert. Ein starkes Bild, nicht mehr. Und auf der anderen Seite Jesus, der sich hinstellt und sagt, ich bin die Erfüllung dieses Versprechens, glaubt an mich. Beide stehen da im Tempel. Und beides ist auch heute hier. Klar, wir können sagen, okay, das haben wir verstanden. Wir gehen vielleicht ein bisschen klüger nach Hause. Vielleicht erinnert an ein gutes Versprechen von Gott und bleiben, wer wir sind. Wie so ein Festpilger, der wieder zurückgeht in seinen Alltag. Oder wir sind Jesus begegnet und glauben ihm und vertrauen ihm, dass er uns die Kraft gibt, die wir brauchen für unseren Alltag. Nur er kann den Lebensdurst stillen, nicht das Reden von über ihn. Entscheidend ist der Geist und den schenkt er. Er rührt uns an, er macht aus Beobachtern Glaubende. Jetzt gehen wir ja auf das Pfingstfest zu, nächsten Sonntag. Das Pfingstfest ist das Fest des größten Geschenkes Gottes. Und der Schlüssel ist ein Gebet. Komm, Heiliger Geist, komm in mein Herz. Wer so betet, den lässt Jesus nicht ohne Antwort. Amen.